Herzlich willkommen bei Better Ask Charité. Hier beantworten unsere ExpertInnen eure Fragen rund um die Gesundheitsforschung. Die Charité zählt zu den größten Universitätskliniken Europas und befindet sich bei medizinischer Forschung und Versorgung auf internationalem Spitzenniveau. Daher Better Ask Charité.
Mein Name ist John Dylan Haynes und ich bin seit 2006 an der Charité als Hirnforscher. Ich untersuche das menschliche Gehirn und versuche herauszufinden, was Menschen denken. Hier kommen eure Fragen und meine Antworten.
Gibt es laut der Hirnforschung einen freien Willen?
Es gibt einen ganz großen Streit unter Wissenschaftlern darum, ob wir nun einen freien Willen haben oder nicht. Das Witzige dabei ist aber, dass eigentlich niemand genau sagen kann, was dieser freie Wille ist. Und trotzdem möchte niemand, dass ihm der freie Wille weggenommen wird, obwohl man gar nicht weiß, was es ist. Es kommt also darauf an, was man darunter versteht. Zum einen kann man darunter verstehen, dass man darin frei ist, seinem Willen nachzugehen. Zum Beispiel, wenn man in einem Gefängnis eingesperrt ist, dann ist man nicht frei, nach draußen zu gehen. In diesem Sinne haben wir manchmal Willensfreiheit und manchmal haben wir sie nicht. Man nennt das auch Handlungsfreiheit. In einem anderen Sinne bedeutet Willensfreiheit, dass wir dazu in der Lage sind, auf der Basis unserer Überzeugungen und Gründe zu handeln. Also ich tue zum Beispiel etwas, ich arbeite an der Charité, weil ich hier gerne arbeite. Das ist ein Grund, den ich habe. Und solange ein solcher Grund mein Handeln anleitet, solange lebe ich meinen freien Willen aus. Viele Menschen verstehen darunter jedoch noch was anderes. Das ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt das Gefühl haben, wir könnten eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung drehen. Und wir könnten uns quasi frei machen von der ganzen Gesetzmäßigkeit, die in unserem Gehirn gilt, und uns darüber hinwegsetzen und die Zukunft in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Und die moderne Hirnforschung legt eigentlich nahe, dass das so nicht stimmt. Das heißt, die Geschicke unseres Geistes und die Geschicke unseres Gehirns sowie die Geschicke der restlichen Welt sind in Naturgesetzen festgelegt und wir können uns darüber nicht hinwegsetzen.
Wie entsteht Bewusstsein und was macht Bewusstsein aus?
Man versteht unter Bewusstsein die Summe aller unserer Erlebnisse. Darunter zählen zum Beispiel unsere Empfindungen. Wenn wir ein Bild sehen oder wenn wir ein Musikstück hören, dann löst das bestimmte Empfindungen in uns aus. Das gehört zu unserem Bewusstsein dazu. Aber auch alle unsere Erinnerungen, unsere Pläne, unsere Gefühle, eigentlich die Summe allen dessen, was uns als Menschen ausmacht. Und seit vielen Jahren rätselt man, was genau die Grundlage für diese bewussten Erlebnisse im Gehirn ist. Und bis heute sind sich die Forscher noch nicht ganz einig. Man weiß aber, dass es etwas damit zu tun hat, dass wenn eine Hirnaktivität entsteht, dass irgendwas Besonderes dazukommen muss, irgendwas Ungewöhnliches passieren muss, damit diese Hirnaktivität ins Bewusstsein dringt. Aber an den Details wird noch sehr intensiv geforscht.
Wie entstehen Gedanken?
Es gibt ganz viele verschiedene Wege, auf denen Gedanken ausgelöst werden können. Oftmals werden Gedanken durch äußere Faktoren ausgelöst. Zum Beispiel, wenn mir jemand einen Parkplatz vor der Nase wegschnappt, dann rege ich mich auf. Das ist ein äußeres Ereignis. Aber auch innere Ereignisse, die in unserem Körper stattfinden, können Gedanken auslösen. Zum Beispiel kann ich Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen haben und denke darüber nach. Oder ich kann mich an etwas Schönes erinnern. Das heißt, Gedanken werden auf vielfältigste Art und Weise durch innere und äußere Umstände zustande gebracht.
Ist Gedankenlesen möglich?
Früher hat man lange Zeit geglaubt, dass die Welt unserer Gedanken getrennt ist von der Welt unseres Körpers und unseres Gehirns. Das heißt, es gibt sowas wie so eine Gedankenwelt, die ein Eigenleben hat und nicht an körperliche Prozesse gebunden ist. Und heute glaubt man eher, dass die Gedanken in dem Trägermedium unseres Gehirns kodiert sind. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie eine CD, wo die Musik auf der CD kodiert ist. So ähnlich sind unsere Gedanken im Gehirn kodiert. Und wenn das so ist, dann müsste es möglich sein, diese Gedanken auch mit Hilfe von Hirnforschungstechniken auszulesen oder zu dechiffrieren. Aber Das ist nicht ganz so einfach, weil man ja die Hirnprozesse nicht so detailliert messen kann. Aber bis zu einem gewissen Grad heute schaffen wir das tatsächlich mit Hilfe von modernen Hirnforschungstechniken und mit Hilfe von KI-Verfahren.
Wie kann man die Gedanken anderer lesen?
Wir können mit modernen Hirnforschungstechniken zu einem gewissen Grad erkennen, was jemand gerade denkt. Und dazu müssen wir die Hirnaktivität dieser Person messen. Und dafür benutzen wir eine Reihe von Verfahren bei uns an der Charité, zum Beispiel sogenannte Kernspintomographen, das sind diese berühmten Hirnscanner, mit denen wir die menschliche Hirnaktivität messen können, ohne dem Menschen Schaden zuzufügen. Und wir können auch Hirnströme und andere Aspekte der Hirnaktivität messen. Und wir füttern diese Daten, die wir so gemessen haben, in moderne KI-Software und bringen dieser Software bei, aus der Hirnaktivität die Gedanken zu erkennen. Und das funktioniert zu einem gewissen Grad. Allerdings muss man sagen, dass wir die detaillierte Sprache des menschlichen Gehirns bis heute noch nicht richtig verstehen. Insofern von Gedankenlesen zu sprechen, ist eigentlich nicht ganz richtig. Man könnte eher sagen, wir dechiffrieren die Gedanken, wir dekodieren die Gedanken. Aber wir können nicht in den Hirnaktivitätsmustern lesen wie in einem Buch.
Geht Multitasking wirklich? Oder können wir nur nacheinander denken und handeln?
Unter Multitasking versteht man die Fähigkeit, verschiedene kognitive Tätigkeiten gleichzeitig auszuführen. Und wir alle wissen, dass es zu einem gewissen Grad funktioniert. Zum Beispiel, wenn wir gelernt haben, Auto zu fahren, dann wissen wir, dass wir am Anfang komplett absorbiert sind. Unsere ganze Aufmerksamkeit ist gebunden von den vielen Kontrollinstrumenten, die man braucht, die man beherrschen muss, um das Auto zu fahren. Da können wir nichts noch nebenbei machen. Aber wenn wir das einmal automatisiert haben, wenn wir das gelernt haben, dann können wir zum Beispiel nebenbei Radio hören, konzentriert, und wir können uns mit dem Beifahrer unterhalten. Und in solchen Situationen sieht man, dass Multitasking auf jeden Fall möglich ist. Es funktioniert aber nicht besonders oft und es funktioniert nicht so gut, wie man es gerne würde. Und es funktioniert auch nur dann, wenn wir eine der Aufgaben mindestens vorher richtig gut gelernt haben, dass sie uns quasi zur zweiten Natur geworden ist, wie etwa Autofahren oder Fahrradfahren.
Wie kann man sein Gedächtnis am besten trainieren?
Es gibt bestimmte Techniken, mithilfe derer man sich Dinge gut merken kann. Und die berühmteste davon ist die Methode der Orte, sodass man sich zum Beispiel, wenn man einen langen Textbuch oder Lehrbuchinhalt lernen möchte, dass man dann zum Beispiel sich das vorstellt wie eine Reise durch eine räumliche Umwelt, zum Beispiel durch die Stadt Berlin. Da merkt man sich dann das Herz am Fernsehturm und am Alexanderplatz ist man dann bei der Leber angekommen und beim Brandenburger Tor ist man vielleicht bei der Niere. So kann man sich Dinge leichter merken. Und wir können auch allgemein unsere Gedächtnisfähigkeit verbessern durch ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel, dass wir vernünftig schlafen. Man weiß, dass Schlafmangel eine der stärksten kognitiven Auswirkungen auf das Gedächtnis hat. Das heißt, sobald man nicht mehr richtig schläft, vergessen wir am nächsten Tag leichter, was am Vortag passiert ist. Und das liegt daran, dass unser Gehirn nachts nicht etwa schläft, sondern dass unser Gehirn nachts die Erlebnisse des Vortages sortiert und im Gedächtnis verfestigt.
Wie funktioniert ein fotografisches Gedächtnis?
Als fotografisches oder ikonisches Gedächtnis bezeichnet man es, wenn man sich eine komplexe Situation wie ein Blitzfoto auf einmal extrem detailliert merken kann. Und manche Menschen können das tatsächlich zu einem gewissen Grad, aber es ist wirklich sehr, sehr selten. Und trotzdem ist es so, dass bestimmte Erlebnisse sich in unserem Gedächtnis einprägen in unglaublichem Detail. Und das sind vor allen Dingen Erlebnisse, die besonders mit Gefühlen behaftet sind. Zum Beispiel weiß man das von Geiseln, die zum Beispiel bei einem Banküberfall als Geiseln gehalten werden. Die können sich unglaublich gut alle möglichen Details der Pistole merken, mit denen sie bedroht worden sind. Und man weiß auch zum Beispiel, viele Menschen haben extrem gute Erinnerungen daran, wo sie waren, als September 11 passiert ist mit den Twin Towers, wo ein ganz einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben passiert ist. Allerdings, das Gedächtnis spielt uns oft einen Streich und wir glauben manchmal, dass unsere Erinnerungen wie Fotos abgespeichert sind. Aber wenn man genau hinschaut, dann sind die eigentlich gar nicht so zuverlässig.
Ist es überhaupt möglich, die volle Kapazität seines Gehirns zu nutzen? Wenn ja, wie?
Es gibt manchmal Behauptungen, dass wir nur 10% des Potenzials unseres Gehirns nutzen würden. Das ist auf jeden Fall falsch, das ist ein Mythos. Und das kommt daher, dass man ins Gehirn reingeschaut hat und hat gesehen, eigentlich ist das ganze Gehirn Tag und Nacht die ganze Zeit aktiv. Es gibt nicht irgendwo nur eine Stelle, die aktiv ist und die anderen 90% würden schlafen. Aber trotzdem können wir natürlich unsere Effizienz verbessern. Wir können zum Beispiel lernen, Dinge geschickter zu machen. Wir können Problemlösekompetenzen trainieren. Wir können Gedächtniskompetenzen trainieren. Und wir können damit effizienter werden. Aber wir können nicht damit auf einmal uns verzehnfachen in unserer geistigen Leistungsfähigkeit.
Spricht etwas dagegen, dass auch künstliche Intelligenz ein Bewusstsein haben kann?
Das Wort künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Und da muss man sich erstmal fragen, was ist denn überhaupt Intelligenz? Und das ist wie beim freien Willen. Da weiß man auch nicht richtig genau, was man darunter verstehen soll. Man könnte zum Beispiel sagen, Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst. Dann soll man einen Intelligenztest machen. Dann macht man mit dem Menschen einen Intelligenztest und mit dem Computer einen Intelligenztest. Und wenn der Computer das kann, dann ist er intelligent demgemäß. Und es gibt viele Dinge, die beim menschlichen Intelligenztest zum Einsatz kommen, die Computer viel, viel besser können als wir. Zum Beispiel sich Ziffern zu merken oder einfache Zeichenaufgaben zu machen. Und das heißt, es ist durchaus denkbar, dass Systeme unsere geistige Leistungsfähigkeit erreichen in bestimmten Bereichen oder auch übertreffen. Man muss vorsichtig sein, es gibt viele Bereiche, in denen die das nicht tun. Zum Beispiel sind wir viel besser in der sozialen Intelligenz, wir haben Empathie, wir haben Mitgefühl, zum Beispiel so Berufe wie Lehrer oder Krankenpfleger, wo man Mitgefühl braucht, da wird man auch weiterhin nicht einfach auf Roboter, auf KI setzen können. Oder manuelle Geschicklichkeit. Menschen sind manuell viel geschicklicher mit Handfertigkeiten, als Computer und Roboter das heute sind. Und auch im Erkennen von Mustern sind wir viel besser. Das heißt, wir können viele Dinge besser. Und eine Sache, die uns besonders unterscheidet, ist, dass wir ein Bewusstsein haben. Das heißt, wir erleben die Welt nicht einfach nur passiv, sondern wir haben ein Bewusstsein auch davon, wer wir selber sind und wie wir selber funktionieren. Und bestimmte Aspekte davon wird man Computern vielleicht beibringen können, aber im engeren Sinne Bewusstsein, so wie wir es bei Menschen haben, glaube ich persönlich nicht, dass wir dahin kommen werden, dass Computer das haben.
Was ist das Faszinierende für Sie an Ihren Forschungen?
Ich finde es total spannend, jeden Tag zur Arbeit zu kommen und mich mit ganz großen Fragen über die menschliche Existenz zu beschäftigen. Das Rätsel des Bewusstseins. Haben wir Menschen Bewusstsein? Wie funktioniert das in unserem Gehirn? Wie kann es überhaupt sein, dass es Bewusstsein gibt? Oder haben wir einen freien Willen? Wenn ja, was bedeutet das für unsere Schuldfähigkeit? Sind wir für unsere Taten verantwortlich? Und ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass ich mich jeden Tag mit solchen spannenden Fragen auseinandersetzen kann und dabei mit ganz vielen verschiedenen Disziplinen in Kontakt komme. Ich spreche täglich fast mit Philosophen, mit Biologen, mit Computerwissenschaftlern, Psychologen. Es gibt eine ganze Reihe an Disziplinen, die alle gemeinsam an diesem Rätsel des Bewusstseins auch hier in der Charité in Berlin arbeiten.
Was war das bisher einschneidendste Erlebnis als Hirnforscher?
Eine der spannendsten Erlebnisse für mich war, als ich zum ersten Mal ein richtiges menschliches Gehirn sezieren durfte. Und wenn man vorher rein auf der Basis der Messgeräte das Gehirn vermisst, dann ist das Gehirn etwas sehr Abstraktes. Und wenn man dann zum ersten Mal ein menschliches Gehirn eines Spendergehirns in der Hand hält, ist es doch eine ganz andere Art und Weise, diesem Organ zu begegnen. Und ich habe damals einen Sezierkurs mitgemacht, als ich noch Doktorand war. Und das war ein ganz, ganz spannendes Erlebnis für mich.
Wie sieht der Alltag eines Hirnforschers aus?
Die Hirnforschung ist unglaublich vielfältig. Es gibt Menschen, die erforschen an Gewebeschnitten. Es gibt andere Menschen, die erforschen an Tieren. Es gibt Forscher, die untersuchen menschliche Gehirne von Patienten oder auch von gesunden Probanden. Es ist ein ganzes Spektrum an verschiedenen Aufgabenbereichen, die die Hirnforschung hat. Und genauso gibt es Kollegen, die zum Beispiel ich sage jetzt mal, Messungen von einzelnen Nervenzellen machen, wo man komplizierte technische Aufbauten machen muss, um dann das möglichst präzise messen zu können. Und dann gibt es auf der anderen Seite Kollegen, die mit mathematischen Verfahren und großen Computerclustern versuchen, die Daten auszuwerten. Denn in der modernen Hirnforschung kann man eigentlich der Komplexität des menschlichen Gehirns nur gerecht werden, wenn man mit mathematischen und Computermodellen arbeitet. Deswegen ist es auch ein wichtiger Baustein unserer modernen Forschung. Und am Bernstein Center hier in Berlin haben wir die Möglichkeit, mathematische Verfahren zu optimieren, um damit Hirnprozesse zu erforschen.
In welchem Bereich der Hirnforschung wird es bald einen Durchbruch geben?
Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass Computersoftware, moderne Computersoftware, unglaublich viel in Erfahrung bringen kann, wenn sie mit großen Datenmengen gefüttert wird. Und ein großer Innovationsschwung im Moment, gerade in der Hirnforschung, kommt daher, dass man riesengroße Datenmengen sammelt, wie in anderen Bereichen auch, und dann mit neuronalen Netzen, sogenanntes Deep Learning, versucht dann, die Informationen aus diesen großen Datenmengen zu extrahieren. Und da ist man derzeit inmitten einer Revolution in der gesamten Hirnforschung. Das Spannende ist jedoch dabei, dass wir dann, wenn wir den Computern und den neuronalen Netzen die Interpretation der Daten überlassen, wir hinterher vielleicht doch gar nicht mal mehr verstanden haben. Denn haben die neuronalen Netze das Gehirn verstanden, aber wir als Forscher vielleicht gar nicht unbedingt. Und das ist eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre.
Verstehen Sie Ihren eigenen Kopf?
Es gibt einen schönen Spruch von Emerson Pugh und er sagte, wenn das menschliche Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen würden, wären wir so einfach, dass wir es nicht verstehen würden. Und ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Ja, vielen Dank für euer Interesse an der Hirnforschung bei uns hier an der Charité. Ihr habt hoffentlich gesehen, es ist ein total spannendes Gebiet. Jeden Tag gibt es was Neues zu entdecken und man kommt jeden Tag auch wieder gerne zur Arbeit. Wenn euch das noch weiter interessiert, dann möchte ich euch auf eine Veranstaltung hinweisen bei uns in der Charité. Am Medizinhistorischen Museum gibt es 2023 eine große Ausstellung über das Gehirn in Wissenschaft und Kunst. Und da kann man viele dieser Themen nochmal neu entdecken.
Ihr wollt auch Fragen stellen? Dann folgt uns auf Instagram. Dort kündigen wir alle Episoden an und wählen eingesandte Fragen aus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Better Ask Charité.